Wir sind auch dieses Mal froh, euch zu sehen. Auch die Verbundenheit so wahrnehmen können. Wir sind ja auf einem Weg, alle, die an dem Herrn Jesus glauben, sich von Herzen bekehrt haben. Wir haben diesen Weg zu gehen und sind froh und dankbar, dass er uns dieses Licht geschenkt hat, dass wir dran halten können. So möchte ich auch euch grüßen von unserer Gemeinde, und wir denken oft an euch, beten auch für euch. Möchte Gott uns alle doch bewahren, auf diesem Weg geben, dass wir den Herrn Jesus über alles lieb haben. 9. Ich möchte auch sofort zum Gedanken kommen. Muss sagen, ich habe mir da Gedanken gemacht, was bringe ich heute unter euch? Welchen Gedanken? Habe über einen anderen, dritten Gedanken nachgedacht. Je mehr ich aber so nachgedacht habe, je mehr bin ich so stehen geblieben, etwas euch zu bringen aus unseren Bibelbetrachtungen. Wir sind momentan an den ersten Brief Timotheus dabei und arbeiten darin. Und ich habe da einen Gedanken so gewählt, natürlich ihm auch angepasst, und versuche es kurz zu fassen, und trotzdem kommen noch andere Gedanken, die im Zusammenhang stehen dazu, und damit wir es besser verstehen, aber sehr, sehr ermutigendes Wort. Und so möchte ich uns hier lesen, 1. Brief Timotheus, Kapitel 1, Verse 18, 19. Also 1. Timotheus, Kapitel 1, Abvers 18. Dieses Gebot befehle ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach der vorangegangenen Weissagung über dich, dass du in ihnen einen guten Kampf kämpfest und den Glauben und ein gutes Gewissen hast, welches etliche von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Weißt ihr, in Vers 18 habe ich hier bei mir gelesen, in den Weissagungen einen guten Kampf kämpfst. Und die ältere Luther-Übersetzung, die sagt, dass du gute Ritterschaft übest. Was mir so hier vorab eingefallen ist, als ich mir Gedanken habe gemacht, Ritterschaft sagt nur Martin Luther. Die anderen Übersetzungen, die sagen ein bisschen wie anders, ähnlich, aber trotzdem, also einen guten Kampf oder guter Kriegsdienst, je nachdem, aber gute Ritterschaft sagt nur Luther. Nun, der Sinn, der ändert sich ja nicht. Ich denke so, dass als Martin Luther über dieses Wort so nachgedacht hatte, wie man es besser soll gestalten, und kann sein, wenn er übersetzt hat, vom Griechischen da, und da war dazwischen, was ihm so angeleitet hat, zu sagen Ritterschaft. Man muss ja auch sagen, dass Luther lebte ja in die Zeit der Ritter, also Mittelalter, ja. Ich habe da so ein bisschen nachrecherchiert, und also die Ritter, die sind entstanden so im 10., 11. Jahrhundert und hat sich etliche Jahrhunderte so fortgezogen, so dass für Luther war das sehr, sehr bekannt. Und wir wollen heute sich über diesen Gedanken so konzentrieren. Unser Hauptgedanke ist also, dass du gute Ritterschaft übest. Nun, die Eigenschaften der Ritter sind von christlicher Moral entnommen. Also da waren so Dinge, er musste unbedingt treu, gehorsam, Respekt gegenüber ihren Herrn oder König, je nachdem, haben, tapfer, mutig, immer auf dem Pferd reitend. Ja, und weißt du, so wirklich jemand, der wirklich steht zu etwas, ja, und bereit ist auch zu behalten es, ja, und zu schützen den König und je nachdem im Dienste stehen. Und ja, man muss ja auch sagen, dass unter ihnen auch viele Christen gewesen sind. Sie waren gut ausgerüstet zum Kampf. Sie haben Schutz gehabt vom Schwert, aber vor allem auch von Pfeile des Gegners, was heute so nicht mehr anzutreffen ist. Und so, wir kennen das aus der Geschichte, oder jemand einfach so für sich das hat, und zum Beispiel, dass man mit dem Bogen die Pfeile schießt. Und damals war das eine Waffe und ja, sehr gefährliche Waffe. Nun, diese Dinge, die lassen sich mit der christlichen Ausrüstung vergleichen. Also in Einleitungswort haben wir gelesen, und da finden wir viele solche Dinge, Schild, Brustharnisch oder Panzer, je nachdem, und Schwert dabei und vieles mehr, damit man stehen sollte. Ja. Und vor allem sind das diese Dinge, dass man nicht zuerst angreift, sondern Schutz, für Schutz gesehen. Und damit man auch sich abwehren kann, wenn man angegriffen wird. Und so ist es auch im christlichen Bereich auch so gewesen. Also der Gebrauch der Waffen, der muss gelernt werden. Weißt du, jeder Ritter damaliger Zeit hatte einen Lehrling gehabt. Also die Lehre, die begann mit 14 und fertig war er mit 21. Also die 7 Jahre war jetzt die Ausbildung zu einem Ritter gewesen. So. Und ja, man muss ja sagen, dass im christlichen Bereich diese Zeit man auch brauchte, damit man wirklich tapfer und kennenlernt und gut diese Waffen Gottes zu gebrauchen. Man muss Übung haben. Deswegen passt dieser Gedanke hier so, dass du gute Ritterschaft übst. Ja, du musst Zeit haben. Einige sind vielleicht schneller fertig, ja, und können gut gebrauchen, und die andere mehr, je nachdem. Jedenfalls dazu gehört auch Erfahrung und dass man wirklich ja, viele Dinge da beachten muss und so weiter. Doch jetzt noch eins. Dazu, ich habe mir Gedanken gemacht, warum schreibt das Paulus so an Timotheus? Warum legt er ihm das so ans Herz und ja, versucht ihm zu ermutigen? Und als ich so nachgedacht habe, da muss wohl eine Ursache sein, dass er es so nahe legt und nicht einfach so dazu geschrieben hat, sondern man merkt, mein lieber Sohn Timotheus, in besonderer Weise er es ihm so nahe bringt. Ja? Und ja, und da gibt es wirklich eine Ursache. Und in Ephesus, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen, dann merken wir, dass in Ephesus großes Werk entstanden ist. Ja? Wenn man so liest, was da alles geworden ist, ja, es hat sich ausgebreitet und ist weiter über die Stadt gegangen und weiter, ja, je nachdem. Und ja, es kam die Zeit, dass Apostel Paulus gehen musste. Wir kennen die Geschichte, ja, jemand kann es nachlesen, dass Apostel Paulus musste nach Mazedonien ziehen, ist er, und jemand musste bleiben. Und dann lesen wir hier in Kapitel 1, Vers 3 von dem bestätigend. Ja. Also ich lese mal in den Vers 3 hier. Wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, damit du etlichen gebietest, dass sie nicht anders lehren. Also hier sehen wir, es musste jemand bleiben, der die Aufsicht hat über das entstandene Werk und der es auch imstande ist zu schützen und mal verteidigen und auch ermutigen, je nachdem, wie es benötigt. Es musste ein Mann sein, der das konnte. Und die Wahl, die ist jetzt auf Timotheus gefallen und er war ein junger Mann gewesen. Weißt ihr, wie es auf ihm eingewirkt hatte? Wenn man so liest, ja, und auch besonders Timotheus' Brief, dann merkt man, dass Timotheus etwas zaghaftes, Natur, zurückhaltender Natur gewesen ist. Er war nicht so dreist. Es gibt Menschen, die sehr gerne nach vorne gehen, ja, aber dieser nicht, der war zurückhaltend. Und Paulus merkte das und musste ihm auch natürlich ermutigen. Dann die Aufgaben dabei. Weißt ihr, wenn man so liest, hier sagt er, dass du etlichen gebietest, dass sie nicht anders lehren. Es waren unter sie Menschen, die was anderes reingebracht haben. Besonders die Juden, die das Gesetz so geachtet haben, irgendwie haben sie gedacht, das Gesetz muss unbedingt dazu gehören zum Christentum und haben das so versucht, in die Gemeinden, christliche Gemeinden vor allem reinzubringen. Und es musste jetzt aber auch Klarheit gebracht werden und gestanden darauf. Und weißt ihr, aus dem Grund sehe ich, dass der erste Gedanke nach Einleitungswort hier vom Gesetz kommt, ja, rechte Gebrauch des Gesetzes, ja, und auch gegenüber die Gnade Gottes gestellt wird. Wenn man so liest ab Vers 8 bis Vers 17, dann merkt man das, ja, dass erst er von rechten Gebrauch des Gesetzes spricht, ja, dass Kinder Gottes nicht direkt, nicht zuerst über das Gesetz nachdenken, sondern wenn Gefahren drohen, wenn Versuchung da ist, ja, das ist so wie ein Hintergrund. Aber die Gnade Gottes, die wird hier so hoch geschrieben und Apostel Paulus die Gnade Gottes zeigt, und wie Jesus ihn erlöst hatte, das ist ausschlaggebend. Und der erste Gedanke, die Aufklärung hier, die ist hier so gegeben. Und dann sieht man, dass Apostel Paulus so vorgesorgt hat für ihn und diese Aufklärung gegeben hat. Nun, nachdem Apostel Paulus Timotheus auf Beispiel eigener Bekehrung, ja, so nahegelegt hat, wie einfach der Weg zu Jesus ist und wie einfach die Nachfolge ist. Er tut es hier in Vers 5 so deutlich so rausbringen. Ja? Vielleicht lesen wir Vers 5 auch noch dazu. Hier sagt es, aber das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Also hier Liebe aus reinem Herzen, ja, das ist ausschlaggebend unter das Volk Gottes, also die Jesus nachgefolgt sind. Und ja, wie gesagt, er will hier auch, nachdem er diese Dinge hier klar macht, auch an Timotheus ans Herz legen, wie wichtig das ist, dran zu halten. Weil es die Mühe anlegt. Nicht einfach, ich habe mich bekehrt, das war's auch schon. Weiter geht alles automatisch. Jeder, der zu Gott sich hat bekehrt, weiß, dass es Mühe kostet, dass man sich bekehrt oder bekehren kann. Ja? Dass der Feind da zurückhält, versucht den Menschen zu entmutigen und ihm kostet Bibellesen, Beten und bis er sich wirklich bekehrt. Weißt du, diese Vorgehensweise, die muss bleiben. Bei dem Christen, dass man gerne hat, das Wort Gottes, dass man gerne verweilt im Gebet und nicht nur seine Wünsche vor Gott sagt, auch mal stille wird und betend lauscht, dass Gott zu ihm spricht. Das ist wirklich wichtig und natürlich versucht Paulus das hier so klar zu machen an Timotheus. Was hier noch zu beachten ist, in Vers 18 haben wir gelesen, dass der vorangegangenen Weissagungen sind. Wie das wirklich zustande ist gekommen, diese Weissagung über Timotheus, weiß man das nicht. Man weiß eins, unter sie gab es Propheten, die Dinge konnten voraussagen. Damals war das so üblich gewesen, ja, und wir lesen in Apostelgeschichte, wir können uns vielleicht auch da so ein bisschen reinschauen, damit wir so wahrnehmen können, wie das damals war in Apostelgeschichte Kapitel 21. Ich lese hier ein paar Verse von Vers 8 bis Vers 11. Also Apostelgeschichte 21 ab Vers 8. Am nächsten Tag zogen wir aus, die wir um Paulus waren, und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus und des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet aus Judäa herab mit Namen Agabus. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, den dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Also hier sehen wir, waren Dinge vorausgesagt, die auch eingetroffen haben. Also es ist so geworden, es war unter sie. Nun, ich habe versucht, mich da so die Vorstellung machen. Wie war das damals? Dass Timotheus nicht wollte, lässt sich hier durchschauen. Dass er Angst hatte vor dieser großen Verantwortung, das merkt man. In Vers 3 haben wir so gelesen, also wir lesen dann vielleicht von Anfang nochmal und geben Acht, wie er hier sagt, wie ich dich ermahnt habe. Nicht einfach gesagt, du wirst das tun, aber ermahnt. Was will es uns sagen? Dass Timotheus zurückschreckte, ja, und er musste ihm ermahnen, er musste ihm das deutlich machen. Und wo er sah, dass Timotheus immer so zaghaft ist, ja, dann musste er überlegen, war seine Wahl recht über Timotheus oder hat er einen Fehler gemacht? Er musste sich überprüfen, ja, und irgendwo da kamen auch dazwischen die Weissagungen, ja, dass jetzt Apostel Paulus, dass Timotheus erinnert, ihn zu stärken, weil er weiß, dass, ja, er ist, weißt du, hinterhergehen ist man immer mutiger, ja, aber jetzt vorne zu sein als junger Mann, es war wirklich eine große Belastung für ihn. Und da versucht Paulus, ihm das jetzt so klar zu machen, also geht anders nicht. Nach allem nach ist Timotheus eingesegnet worden dazu. Also wenn man in Kapitel 4, Vers 14 liest, hier sagt das so, also 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 14, lasst nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Händeauflegung der Ältesten. Also seht ihr hier, sehen wir die Weissagung wiederum erwähnt. Und auch, dass mit Händeauflegung er eingesegnet worden ist. Und so, er war jetzt und musste stehen für diese Sache. Weißt ihr, dieser Brief ist ein besonderer Brief. Er ist nicht an der Gemeinde gerichtet und ist viel Persönliches drin, wo direkt an Timotheus sollte rüberbringen. Und doch ist dieser Brief nicht nur persönlicher Brief. Es ist etwas so wie eine Anweisung für Timotheus, wie du zu tun hast, dran zu halten hast. Paulus sah, dass er vielleicht zu wenig Erfahrung hat und dass er jetzt das auch braucht. Und letztendlich ist das nicht nur direkt für ihn vorgesehen. Wenn es mal schwer kommt, ja, dann kommt er Vorweisung. Schau mal, Paulus hat geschrieben, das ist nicht nur wörtlich, das ist brieflich. bestätigt. Weißt ihr, das dient jetzt als ein Dokument für ihn. Also, dieser Gedanke, der wird uns deutlich in Kapitel 3, Vers 14, 15. Kapitel 3, Timotheusbrief, Verse 14, 15. Solche schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber verziehe, sollst du wissen, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Weißt ihr, diesen Grund, was Apostel Paulus hatte, er war ja nicht von ihm selbst. Es war von Gott. Und Gemeinde Gottes ist ja immer da, die Richtung weisend ist. Nicht nur für die Zuhörer, aber auch für die Umwelt, so sage ich mal, für die Mitmenschen besser gesagt, ja, dass sie sehen unser Leben, unseren Wandel lesen es ab und das Gewissen, dass, ob sie wollen oder nicht, das sagt ihnen, die leben gut. Wenn sie manches Mal uns auch nicht ertragen können, trotzdem respektieren sie, weil sie merken, es ist etwas, was von Gott kommt, ja, das so gesehen. Nun, und nachdem wir so einige Gedanken hier so dazu genommen haben, damit wir verstehen können, warum, er schrieb so Paulus an Timotheus, kommen wir eigentlich jetzt an diesen Gedanken. Gute Ritterschaft üben. Es heißt zuerst, dass man sich wehrt. Eine Frage, was greift der Feind zuerst an bei uns? Natürlich, er versucht zu der Seele, durch den Leib kommen. Unsere Gefühle, das ist so ein Zeug, das leicht verletzlich ist. Habt ihr das auch gemerkt? Ich jedenfalls habe das sehr gemerkt. Weißt ihr, bisschen nicht so schon fühlt man sich da gekränkt, geärgert oder je nachdem auch andere Gefühle. Nun, um das zu zeigen, Apostel Paulus lehrte das auch die Gemeinden, was zuerst an Schutz kommt, ja. Also wenn man im Kolosserbrief so liest, ja, dann in Kapitel 3, dann sagt er, also wenn ihr mit dem Herrn auferstanden ist, sucht, was droben ist, ja, und dann gibt er Anweisung, wie mit unseren Gefühlen umzugehen. Ja? Vers 5 lesen wir uns. Also Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Ich lese etwas so neuere Übersetzung. Die sagt so, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Liste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz von irdischen bestimmt war. Also, diese Lüste, die in Menschen leicht entfacht werden, das sind ja gehören zu unseren Gefühlen. Es gibt natürliche Gefühle und sie können aber verletzt werden und entzündet werden. Und da ist die Gefahr, dass ein Mensch also zum Fall kommen kann, wenn er nicht wachsam ist. Gerade die Pfeile, die ein Feind herabschießt, sind abgesehen auf unsere Gefühle. Weißt ihr? So wie Pfeile, er nimmt und schießt ab und gerade dann, wo es nicht denkt. Weißt ihr, wir sind in unserem Alltag und erledigen verschiedene Alltagsdinge, eins oder das andere, und mit einmal kommt ein Pfeil. Wir sehen ein gewisses Bild und das wirkt auf uns ein. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, natürlich werden unsere Gefühle verletzt werden. Sie können sich entzünden, je nachdem. Am besten ist es, wenn ein Mensch im Glauben sieht, die Pfeile, die da ankommen, wenn man wachsames Leben führt und den Glauben vorhält. Braucht das nicht haben. Bitte nicht anbitten. Weißt ihr, wenn es schwer wird, betet man. Und so wird der Feind weichen müssen. Ja. Doch wenn man verpasst und kommt das zu unserem Körper durch, muss auch gesagt werden, dass Kinder Gottes werden nicht so tief verletzt wie Weltmenschen. Warum? Weil sie den Brustharnisch anhaben. Wir haben ja im Einleitungswort gelesen, ja? Da steht, also zieht den Brustharnisch oder Brustpanzer an, ja? Und dann, wenn auch der Pfeil durchkommt, dann ist es nicht so tief und kann schnell geheilt werden, ja? Wenn man aber die verwundbaren Stellen nicht schützt, dann kommt der Pfeil tief, kann auch tödlich werden. Ja? So bildlich gesehen, ja, wie das wirklich ist. Und man muss ja auch sagen, dass wir auch noch andere Gefühle haben. Das sind Gefühle, die vielleicht als Lust bei den Menschen sich erwecken. Und es gibt aber Gefühle, die durch Menschen verletzt werden. Ja? Und wenn wir Umgang mit Menschen haben, kennen wir durch ein Wort. Und Wort ist ja zu vergleichen mit einem Schwert. Und das kann tief durchdringen und verletzen. Also das Wort Gottes, das wird ja auch verglichen mit dem Wort, ja, so gesehen. Und wir lesen zum Beispiel in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, da ist so ein Wort, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis das es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also das Wort Gottes ist lebendig und ist eigentlich zum Leben gedacht. Weißt ihr, wenn das Schwert des Wortes Gottes auch durchdringt und scheidet, ja, es meint, dass es scheidet das Rechte von Unrechten, so dass ein Mensch nicht mehr eine Mischung der Gedanken hat, sondern klar unterscheiden kann, was böse ist und was gut ist, ja. Und in diesem Licht mit einmal sieht er sich, ja, das trifft mich, ja, das dringt durch, das wirkt. Aber dieses Wort ist lebendig und zeigt natürlich auch den Ausweg. Es ist so gedacht von Jesus. Ja. Nicht nur treffen den Menschen, sondern sagen, hier ist das Blut Jesu, komm. Komm und werde rein und frei. Und jeder, der da kommt, kann wirklich geheilt werden, lebendiges Wort Gottes. Ja? Nur wenn jemand es nicht annimmt, dann bleibt es ungebraucht. Das ist so. Natürlich hat der Mensch einen Schaden so. Nun, ein Menschenwort ist auch ein Schwert. Und wie geht es uns? Zum Beispiel jemand, es trifft im Leben vor, ja? Dass jemand uns hart verschmähen kann und hart sagen kann, was passiert denn bei uns in der Seele? Nur warte mal, den sage ich mal. Weißt ihr? Die Gefühle, die sind entfacht. Die sind verletzt. Und jetzt sucht es einen Ausgang. Ja, und man kann wirklich gut zurücksagen, aber denkt dran dabei als Christen. Menschenwort ist nicht lebendig. Es kann tief verwunden, es kann aber auch töten. Es ist schon nicht einmal so geworden, dass man durch ein verletzliches Wort, beleidigendes Wort, jemand in der Seele getötet hat. Also wenn man an Kolosser Kapitel 3, Vers 8 zurückkommt, dann merken wir hier ab Vers 8, dass auch diese Dinge angesprochen werden. Wir lesen uns ab Vers 8, Kolosser 3. Doch jetzt müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Eine Ermahnung, so bei den Christen ist wirklich, man hat diese Dinge ausgezogen und man soll sich wehren gegen sowas. Es heißt, beherrsche dich. Doch das Beherrschen, das fällt so manches Mal schwer. Manch einen vielleicht in diesem Bereich nicht so schwer, aber für viele doch sich beherrschen, es kostet was. Ja? Und es ist gut, dass man in dieser Hinsicht an der Gnade Gottes denkt. Es ist wichtig, dass man dran denkt. An was man auch denken soll, dass diese Waffen, die uns angeboten werden, die sind nicht menschlicher Art, das sind Gottes Waffen. Und lernen, mit diesen Waffen umzugehen, das kommt auch durch den guten Heiligen Geist. Er lehrt uns. Und Jesus selbst hat gesagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Also auch hier in diesem persönlichen Bereich lehrt uns der Heilige Geist, wie damit soll umgegangen werden. Wichtig ist man, dass man nicht so sehr selbstbewusst ist. Also nicht so sicher, nicht so, ich kann es, krieg's schon hin, wie es oft in der Welt der Brauch ist. Bei Kindern Gottes, in inneren Kämpfen ist das anders. Weißt ihr, Apostel Paulus selbst, der hat gelernt, weißt ihr, er hat viel gelitten, viel Schmähungen und noch vieles mehr durchgemacht als wir, die wir heute in so guter Zeit leben. So möchte ich uns hier lesen in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7. Hier sagt es: Und damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit will ich am allerliebsten mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Weißt ihr, das hat Paulus gelernt. Weißt ihr, nicht an Verletzungen zu denken, nicht sich ärgern über die Mitmenschen und ihnen zurücksagen, nein. Weißt ihr, was er hat gemacht? Natürlich wissen viele. Ich lese das mal. In Apostelgeschichte 16, da merken wir, wo Apostel Paulus wieder mal geschlagen worden ist, dann nimmt er und, ja, wir lesen uns. Also Apostelgeschichte 16, ab Vers 24, hier in der Tat. Der, als er solchen Befehl empfangen hatte, warf sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangene hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass sich die Grundfeste des Gefängnisses bewegten, und sogleich öffneten sich alle Türen und Bande aller lösten sich. Also hier ein praktisches Beispiel aus seinem Leben, so das war seine Vorgehensweise. Weißt du, liebes Kind Gottes, wenn du denkst, dass du in eigener Kraft dem Feind widerstehen kannst, dann denkst du falsch. Du wirst eine Niederlage erleben. Denk dran. Aber nimm Beispiel von Apostel Paulus. In solchen Moment hat er Gott verherrlicht und gebetet. Ein Lied wurde angestimmt, je nachdem, dass er von diesen Versuchungen, von diesen Gedanken weg ist und von diesen Menschen frei ist. weiß sie, dass er bereit ist zu vergeben, nicht denkt verdammliche Gedanken über jemanden, sondern denkt an Rettungsgedanken, dass er für die Mitmenschen ein wahres Vorbild ist. Und Gott wird das Gelingen geben. Und man muss ja auch sagen, das gelinde Antwort, die heilt oft. Gelinde Antwort. In Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 6, da sagt es so, dass eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Weißt ihr, was Salz in Essen reinbringt? Jeder von uns hat probiert, ja, mal vergessen, das Salz rein, ja? Schmeckt nicht. Es fehlt etwas dazu. Und so auch in unsere Redearten, ja, man kann leeres Zeug reden. Man kann Hauptsache, man was redet, ja. Doch bedenke, dass das leeres Reden, es hat keinen Geschmack. Einfach Zeitvertreib und so, weißt ihr. Nicht, dass wir völlig frei sind davon. Es gibt Menschen, die sehr, sehr zum Humor geneigt sind und die haben diese Kämpfe, nicht jeder gleich. Und es kann auch mal was kommen, das Leben ist so. Aber doch arbeite an dir. Arbeite, dass du nicht so einfach so freien Lauf gibst, diesen übermäßigen Humor. Ja, das ist wichtig, dass man das eben lernt. Weißt ihr, es gibt Menschen, die so schnell Kontakte knüpfen können. Sie sind redebegabt. Für sie kostet es nichts, wo ein Thema anzufangen. Und ich muss sagen, teilweise beneide ich solche Menschen. Ich bin der Mensch nicht. Sehr oft, wenn wir in Unterhaltungen sind, bin ich froh, wenn Menschen irgendwo was anfangen, einen Gedanken über das, jenes zu sprechen. Und ich kann mir da so rein. Doch man muss ja auch verstehen, dass diese Menschen auch Anfechtungen haben, zu viel zu reden. Man muss das eben unter die Führung des Heiligen Geistes lernen, es gut zu gebrauchen, zum Guten. Bist du begabt? Kannst du das gut? Gebrauche es zum Guten, zum Heil der Menschen. Wirklich. Das Wort Gottes, das muss auch gelernt werden. Je mehr du das Wort Gottes kennenlernst, je weniger wirst du einfach so reden ins Leere. Es wird dich durchdringen, durchfluten, durchtränken, so bildlich gesehen, wie mit einem Schwamm mit Wasser durchtränkt wird. Es wird sich auswirken und dich erziehen. Du wirst dann in der Lage sein, so wie Jesus, widerstehen dem Feind. Denkt ihr an seine Versuchungen, ja? Erst kommen die Versuchungen und er sagt einmal das Wort Gottes, zweite Mal und das dritte Mal. Dann sagt er, hebe dich, denn es steht geschrieben. Und da muss der Feind fliehen. Weißt du, das muss gelernt werden. Hier dieser Gedanke, der will uns sagen, sei ein Mann oder sei ein Ritter in dein Leben. Lerne das. Ergreife die Waffen Gottes. Lerne damit umzugehen. Und du wirst wirklich vorankommen. Gott wird dich segnen in deinem Leben. Vor allem vergesse nicht das Gebet. Vielleicht ein Beispiel dazu. Urlauber fragen aus Neugier einen Fischer, wie geht sein Geschäft voran? Er sagt zu ihnen, ich bin dankbar. sagen sie. Nach unserer Ansicht ist guter Fischfang besser als Dankbarkeit. Ja, und was sind denn deine Prinzipien? Wie gehst du zur Sache? Dann sagt er, arbeite und bete. Dann sagen sie wieder, also arbeiten ist wichtiger als beten. Ja gut, sagt er, und dann muss ich euch zeigen, dass das Beten dazu gehört. Kommt in mein Boot. Oh, die sind froh, na, jetzt gibt es eine Fahrt. Ja, auf ein Boot. Kommen sie und da ist eben nur ein Ruder. Und wenn du ein Ruder hast, ein bisschen größeres Boot, du wirst nur Kreise machen. Ne? Du kannst nicht so mit dem großen Ruder beide Seiten. Und es gibt nur Kreise, du kommst nicht voran. Dann zieht er den anderen Ruder hervor und zeigt ihnen. Auf einen steht geschrieben, arbeite, auf den anderen steht, bete. Und dann kommst du wirklich voran. Und wirklich, dass es sehr einleuchtet. Weißt ihr, wenn wir in unserem Alltag da sind, wir dürfen beten. Es ist kein Muss. Wir dürfen. Wenn du nicht betest, begleitet dich Gott nicht. Wenn du betest, er gibt dir den Segen. Und die, was geistlich sind, die haben so, was zuerst kommt, eine Rangordnung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch zufallen. Ja? Und wenn man so gesonnen ist, sieht man auch die Alltagsdinge mit anderen Augen. Sehr oft gibt Gott Winke, wie man es besser macht und begleitet uns, segnet. Wirklich, das ist notwendig. Zum Schluss möchte ich sagen, weißt ihr, die Welt hat eine Einwirkungskraft. Je mehr man in Kontakt kommt mit der Welt, sie wirkt auf uns Tropfen für Tropfen ein. Vielleicht habt ihr das, wenn ihr Beobachter seid, das auch gemerkt. Je mehr ich Kontakt habe mit der Welt, weniger ins Geistliche, ich merke, wie das Geistliche weniger wird. Ja? Man trocknet aus. Also die Welt, Tropfen für Tropfen, wirkt sie ein. Aber rumgedreht ist es eben auch, dass das Geistliche auch auf uns tropfenweise einwirkt. Und wenn wir dran halten, wir werden geistlicher. Jedes Gebet, jeder Gottesdienst, die Andachten, sogar jeder Vers, die formen dein Charakter. Wenn du ohne Ursache deinen Gottesdienst auslässt, ach, heute habe ich so wenig Lust dazu, es ist so warm, ich lass lieber aus. Weißt du, entsteht eine Lücke und der Feind sieht ja diese Lücke auch, ja, versucht seins reinzuschieben. Das ist die Beobachtung auch, aus Erfahrung. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Für sich, für die eigene Seele ist das wichtig, damit wir so dran halten können und doch auf diesem Wege bleiben können. Wenn man so denkt, was uns entgegenkommt, die, was das Ziel erreicht haben, wir waren zur Beerdigung bei Bruder Felix Ziert, und ich habe da den Angehörigen auch gesagt, liebe Freunde, Geschwister, er hat es besser wie wir hier. Trauert nicht zutiefst. Wir haben diese Hoffnung, er hat es besser. Er ist in Glauben gegangen. Und das ist wichtig. Letztendlich zählt nur das. Letztendlich. Nur eins. Alles andere, das vergeht. Möchte Gott uns darin segnen, dass wir es wahrnehmen können und daran halten können. Amen.